peinlich, hier auf Deutschland einzustellen, aber die Stimme kommt gleich, glaube ich. Ich werde mich bemühen, bis in die letzten Winkel hörbar zu sein. Zunächst einmal bin ich sehr, sehr froh und auch sehr dankbar, dass ich Sie heute alle hier begrüßen kann und dass ich ein wenig, sagen wir, aus der Sicht eines lange praktizierenden mich bemühen kann, in ein First-Hand Experience oder ein Einblick, der aus erster Hand kommt, geben zu können. Ich werde zu folgendem Thema sprechen. Die Reise durch unser Leben fängt zu Hause an. Geweihte Krishnas und ihre Eltern. Das ist mein Thema heute. Wie die Virata eingangs erwähnt hat, werde ich sprechen. Ich hoffe für nicht länger als eine halbe Stunde. Und danach machen wir dann eine kleine Pause und dann wäre ich sehr, sehr froh, wenn Sie entweder zu diesem Thema auftretende Fragen an mich richten oder vielleicht Fragen, die Sie ohnehin schon immer einmal stellen wollten zum Krishna-Bewusstsein, aber zu denen sich erst jetzt eine gute Gelegenheit bietet. Bevor ich beginne zu sprechen, möchte ich, wie es in meiner oder in unserer spirituellen Tradition üblich ist, zwei Gebete kurz reden. Sie werden in Sanskrit sein. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Liebe Eltern und liebe geweihte Krishnas und auch liebe Skeptiker, mein Thema heute heißt, die Reise durch unser Leben beginnt zu Hause. Und ich möchte heute insbesondere sprechen über die Beziehung von den geweihten Krishnas zu ihren Eltern. Ich habe meinen Vortrag eingeteilt in drei Abschnitte. Zunächst einmal ein Grundsätzliches, was mir aufgefallen ist, dann möchte ich über schwierige Zeiten sprechen und schließlich dann über das Angebot der Hare Krishna Bewegung den Eltern gegenüber. Das sind die drei Bereiche. Früher oder später hat jeder von uns, ob er ein Elternteil ist oder ein Kind, das zu Hause verlassen. Und wie dieses Ausziehen, will ich einmal sagen, geschieht, was für Beziehungen dabei sind, hat in irgendeiner Weise unser Leben geprägt. Es ist fast genauso wie, wenn man eine Reise antritt. Man wird sich aus dem Hause entfernen und die Art und Weise, wie das geschieht, wird in entscheidender Weise die Reise prägen. Ich komme gerade aus London und wurde verabschiedet, also rührend fast, von vielleicht 20 oder 30 geweihten Krishnas, die dort leben in dem Tempel. Und ich war die ganze Zeit glücklich, bin durch den Flughafen mit strahlender Miene gegangen, habe mich gefreut und in meiner Tasche herumgekramt und die Briefe, die mir zum Abschied mitgegeben wurden, mit tiefer innerer Bewegung durchgelesen und komme also in ganz schöner Stimmung hier an, ein bisschen müde nur. Das ist ein Beispiel dafür, wie auf einer Reise der Abschied von dem, wo man früher war, prägend und auch hilfreich sein kann. Insbesondere, wenn die Beziehungen auch während der Reise noch weitergehen. Ich glaube, alle von uns befinden sich auf einer Reise. Die Art und Weise, wie wir unser Elternhaus verlassen haben, ob es mit schönem, harmonischem Einklang geschah, oder vielleicht, dass unsere Mutter gesagt hat, also wenn du dich mit der verheiratest, dann will ich dich nie wieder hier sehen. Das hatte sehr entschieden geprägt, oder unser Leben geprägt. Noch wichtiger ist, was für Beziehungen wir zu unserem Zuhause pflegen. Ich bin gerade durch die Biografie von Mozart gegangen, dessen Vater also fürchterlich zornig auf ihn wurde, der gute Kapellmeister aus Salzburg, weil er in einer Familie einheiratete, die überhaupt nicht den Stand der Mozarts entsprach. Und für Mozart war das ein Riesenproblem für sein ganzes Leben, weil die Beziehung zu dem Elternhaus doch arg gestört war, nachdem er also ausgezogen ist von zu Hause. So, ich möchte heute sagen, die Reise in unserem Leben ist sehr abhängig von unserer Beziehung zu unserem elterlichen Zuhause. Das betrifft die, die jetzt Eltern sind von Kindern, die in der Hare Krishna-Bewegung sind. Das betrifft aber alle Menschen zu jeder Zeit in ihrem Leben. Denken Sie, liebe Eltern, einmal an Ihre Eltern. Wie wichtig die Beziehung zu den Eltern ist. Wie viel Freude man daraus empfinden kann, wenn sie gut und harmonisch stattfindet. Aber auch wie viel Leid man empfindet, wenn diese Beziehung gestört ist. Und es vielleicht sogar ein Zusammenbruch an der Kommunikation für kurze Zeit oder längere Zeit gibt. Ich möchte aus der Tradition des Krishna-Bewusstseins ein Beispiel geben, was vor 500 Jahren stattfand. Vor 500 Jahren verließ der Vater der Hare Krishna-Bewegung, Sri Chaitanya Mahaprabhu, das Zuhause. Er nahm den Lebensstand der Entsagung an oder Sannyasi, um sein ganzes Leben der Verbreitung von Gottesbewusstsein zu widmen. Er ließ seine Mutter zurück, die ihm am liebsten die ganze Zeit wie ein Nesthäkchen bei sich zu Hause gehabt hätte, für ihn gekocht hätte und so weiter. Er sagte, nein Mutter, ich muss Nutzen für die Welt tun, ich muss in diese Welt hineingehen. Diese Szene wird in traditionellen Texten mit sehr viel Anteilnahme beschrieben. Ich habe einen Text gelesen, aus dem Chaitanya Bhagavat vor kurzem, wo gesagt wird, wie die Mutter ihn bat, nein, bleib zu Hause. Und der Sohn sagte, nein Mutter, ich muss ausziehen. Und die Mutter sagte ihm, du bist Nirdaya, du bist nicht barmherzig. Du willst der ganzen Welt deine Barmherzigkeit geben, aber nicht deiner armen Mutter. Und dann sagte eben Chaitanya Mahaprabhu zu seiner Mutter Sachi, weißt du Mutter, wir werden immer zusammen sein. Die Welt wird mich kennen als Sachinandan, das ist übrigens auch mein Name, als der Sohn von Mutter Sachi. Und so werden wir immer zusammenbleiben und immer miteinander verbunden sein. Und das Leben Chaitanya Mahaprabhu zeigt es denn. Seine Mutter sagte, aber tu mir den Gefallen und reise nicht zu weit weg. Und Chaitanya Mahaprabhu sagte, gut, und suchte einen Ort, der in geografischer Nähe lag, also verhältnismäßig nah, nämlich in Jagannath Puri auf, und schickte dann durch Leute, die von Puri zu seiner Heimatstadt gingen, immer Prasadam, also heilige Speise, zu seiner Mutter, regelmäßige Botschaften. Und er sagte dann, weil meine Mutter immer voller Sympathie an mich denkt, deswegen habe ich die große Kraft, meine Mission im Leben zu verbreiten. Es sollte ein Beispiel sein für meine These, dass die Beziehungen zum Elternhaus sehr, sehr wichtig sind für unser Leben. Nicht nur für das Leben von Mönchen, sondern auch für das Leben von jedem Einzelnen von uns. In unserer Philosophie ist es so, dass die Liebe, die die Mutter, insbesondere die Mutter, ihrem Kind gegenüber empfindet, am nächsten dem kommt, was das Ideal unserer eigenen Spiritualität oder Religiosität ausmacht. Sie wissen, Bhakti bedeutet Liebe, Liebe zu Gott. Diese Liebe sollte motivlos sein. Das heißt nicht wie die Liebe eines Kellners, der mit einem freundlichen Lächeln an den Tisch kommt und so lange lächelt, bis das Trinkgeld gegeben worden ist. Also motivlos sollte die Liebe zu Gott sein in unserer Tradition. Und diese Liebe findet in dieser Welt am ehesten eine Repräsentation oder man kann sie am ehesten wiedererkennen in der Beziehung, die eine Mutter ihrem Kind gegenüber hat. Die Mutter bringt das Kind mit großen Schmerzen zur Geburt, also zur Welt, und sorgt sich dann rührend um ihr Kind. Ich habe einmal eine Mutter erlebt, die hatte also ihr Kindchen auf der Hand und plötzlich gab es so einen gewissen intensiven Geruch. Die Mutter führte die Hand zur Nase und sagte: Ach du Liebes. Motivlos. Sie erduldete alles, selbst, wie soll man das sagen, die Benetzung ihres Kleides. Ich habe auch einmal das Gleiche bei einem Vater gesehen. Der trug sein Kind und das Kind konnte den Ruf der Natur nicht rechtzeitig erkennen und machte sich dann aber trotzdem, ach du Süßer, sagte er dann. Nicht eine Liebe, die in dieser Welt nicht ihresgleichen findet. Der gleiche Mann, wenn er vielleicht nur ein bisschen beleidigt wird, würde aufgebracht sein. Die gleiche Mutter, die vielleicht Schmerz oder irgendeine andere Unannehmlichkeit in ihrem Leben erfährt durch einen nahen Verwandten, würde vielleicht für eine Woche nicht mehr sprechen. Aber dem Kind gegenüber wird eine Liebe und ein Verzeihen auch entgegengebracht, was eigentlich nur als motivlos oder als annähernd motivlos bezeichnet werden kann. Diese Liebe zu Gott, ohne etwas zu verlangen, dafür, ohne etwas zu bekommen, ist das Ziel unserer spirituellen Tradition. Es ist die ursprüngliche Beziehung eines jeden Lebewesens, so sagt diese Tradition, zu seinem Schöpfer, zu Gott. Deswegen ist es ein wichtiges Bestreben in unserer Bewegung, was allerdings nur mit ihrer Mithilfe gelingen wird, diese Beziehung zu den Eltern in ihrer Schönheit und in dieser Art und Weise zu erhalten, wenn es geht. Wie sieht die Hare Krishna Bewegung? Das ist eine Frage, die ich als nächstes beantworten möchte. Überhaupt die Familie. Es gibt in unserer schnellen Zeit, will ich einmal sagen, bestimmt verschiedene Beurteilungsansätze. Ich möchte Ihnen gerne den unsrigen sagen, denn ich halte das für sehr, sagen wir mal, sehr wichtig. Ich möchte Ihnen dazu etwas vorlesen, was eine Art Erklärung unserer Bewegung ist, für die Eltern, für die Presse, also für die Öffentlichkeit. Ich habe hier etwas ganz Brandaktuelles, nämlich die erste, wie sagt man, die erste Ausgabe, der erste Entwurf. Ja. Nach unserer Tradition ist die Familie die wichtigste Institution in der Gesellschaft, weil von der Harmonie in der Familie abhängt, was für Individuen daraus hervorgebracht werden. Wir wissen alle von der Psychologie, dass Familienverhältnisse, die gestört sind, sehr oft einen nachhaltigen Einfluss auf die Kinder haben. Wir sehen das als deswegen als sehr wichtig, dass eine Familie zusammenbleibt. Und deswegen ist es für uns eine Regel in uns, wenn wir heiraten, dass die Familien ein ganzes Leben zusammenbleiben. Bei der Eheschließung versprechen sich Mann und Frau, also diejenigen, die aus dem katholischen Glauben kommen, werden das sehr wertschätzen können, die Treue fürs Leben. Man sagt, ich verspreche für dich zu sorgen in materieller wie auch in spiritueller Hinsicht und niemals soll es Scheidung geben. Ich glaube, das ist sehr interessant in einer Gesellschaft, wo die Scheidungsrate doch ganz schön hoch ist. Ich weiß jetzt nicht, was die neueste Ziffer ist, aber nicht. Es ist eine wichtige Institution, sodass Individuen, dass der Einzelne die nötige emotionale Kraft kriegt, um durch sein Leben hindurchzugehen. Deswegen sollten Mitglieder in den Familien eine respektvolle, eine liebevolle und auch eine verantwortungsvolle Beziehung miteinander haben. Die Älteren, so ist es in einer, sagen wir mal, in einer traditionellen Hare Krishna oder sagen wir mal Gaudiya Vaishnav Familie, sollten nicht abgeschoben werden ins Altenhaus. Da hinten in der Ruhjetsmühle, also auf unserem Gebiet, wird gerade ein kleines Häuschen gebaut. Das war ein Altenhaus, wo die Alten so ihr Gnadenbrot bekamen in unserer Tradition. Sollte nicht so sein, weil die Familie eben sehr geschätzt ist, entsprechend unserer Tradition. Gut, das sind, glaube ich, ein paar der grundsätzlichen Dinge, für die wir eintreten von unserem Selbstverständnis her. Die Familie ist deswegen so wichtig als Institution, weil in ihr wichtige Prägungen stattfinden. Hier möchte ich etwas sagen, was diejenigen von Ihnen, die neugierig sind, ich habe ein bisschen gehört, dass wir neugierige Seelen unter uns haben, was ein bisschen, sagen wir mal, interessante Informationen aus unserer Kultur bietet. Die Familie ist wichtig, weil wichtige Eindrücke gegeben worden sind. Ich zum Beispiel komme aus einer Familie, wo der Vater, den ich sehr, sehr schätze und den Sie auch bestimmt eines Tages kennenlernen, ich weiß, dass viele der Eltern mal sehen wollen, wer ist der Vater von Sachinandan Swami, der ist bestimmt nochmal so temperamentvoll wie sein Sohn. Konnte also nicht kommen. Mein Vater ist jemand, ich darf das hier sagen, hoffentlich sagen Sie es ihm nicht, ist ein sehr rechthaberischer Mensch. Da gab es nichts zu melden, als wir Kinder waren. Eines der Direktoren der Deutschen Bundesbahn. Und ich nehme das in keinster Weise übel. Ich merke aber, dass ich selber auch so ein bisschen von dem abgekriegt habe. Also, hier nicht, aber wenn ich meine großen Vorträge an den Unis gebe oder vor den großen Menschenmengen, dann merke ich diese Eigenschaft, die ich also bei mir kritisieren möchte, bei meinem Vater nicht unbedingt kritisieren will. Prägungen finden statt in der Kindheit, nicht die uns durchs ganze Leben hindurch begleiten. Es heißt, je nachdem, wie du geprägt bist, wird dein Gedankenfluss fließen. Genau wie ein Flussbett, was eine Prägung, sagen wir mal, eine Einbettung hat, also in die Landschaft eingebettet ist, den Verlauf des Flusses bestimmt, so bestimmen auch die Prägungen, die wir in unserer Kindheit bekommen haben, unser weiteres Leben. Ich könnte jetzt über ein paar Prägungen sprechen. Das ist ein großes und kompliziertes Thema und ich weiß nicht, wir können dann im Frage- und Antwortteil, wenn Interesse besteht, da noch weiter drauf eingehen. So, trotzdem, und ich glaube, das wurde sehr klar aus Deviratas einführenden Worten, ist es so, dass es oft Schwierigkeiten gibt zwischen der, sagen wir mal, den Eltern, die in das Krishna-Bewusstsein hineingehen. Es ist oft so, dass eine gespannte Atmosphäre auftritt. Du hattest so schön gesagt, dass du hoffst, dass unser soziologisch gebildeter Vater, der Vater von einem Sohn, mit seinen soziologischen Fähigkeiten vielleicht Tipps geben kann, wie es zu Entspannungen kommen kann. Das deutet eindeutig darauf hin, dass diese Spannung da ist. Ich weiß, das erste Mal, als mein Vater mich im Hamburger Tempel besuchte, da stand er mir gegenüber, dem Sohn, dem er eine Managerlaufbahn gewünscht hatte, der dort war in einfache Kleidung gekleidet und so anders wirkte. Und ihm zuckten die Mundwinkel und er musste sich kurz verabschieden. Meiner Mutter ging das anders. Meine Mutter sah mich beim ersten Tempelbesuch, wie ich die Teller spülte und sah das in der Küche. Sie konnte es nicht glauben und ging dann geradewegs zu Chakravarti, unserem Tempelpräsident, und sagte: Das muss ein guter Verein hier sein. Sie haben meinem Sohn das Tellerwaschen beigebracht. Da hat er sich immer in der Familie drum gedrückt. Eine Reaktion, aber für meinen Vater war schwierig. Sie werden humorvoll lächeln. Gerade gestern kam in unserem Tempel in London ein Anruf vom BBC, also der British Broadcast Company, diese, was hier dem ersten deutschen Fernsehen entspricht, kam ein Anruf an den Tempel. Wir wollen einen Film drehen. Und zwar haben wir eine Sendungsreihe, die heißt Notaufnahme. Es handelt von einer Notaufnahme in einem Hospital, wo verschiedene Verunglückte eingeliefert werden. Und der Arzt liebt die Ärztin, aber hasst den Assistentarzt und so typisch britisch. Da kommen eben Patienten dahin und dann tun sich da interessante Dinge abspielen. Und sie wollen also jetzt Folgendes drehen. Sie wollen drehen, wie ein Hare Krishna auf dem Fahrrad fährt und dann von einem Auto überfahren wird und von einer, also in die Notaufnahme kommt. Und dort kommt er, sein Vater erfährt es und besucht ihn dann und dann gibt es ein tolles Familien-Happy End. Das ist so der Film, der da gedreht werden soll. Und sie wollten also wissen, wie der Schauspieler, der die Hare Krishna Devotee darstellt, also aussehen muss, wo das kleine Zöpfchen genau liegt und wie man das hier vorne aufträgt und so weiter und so fort. Und ich musste denken, nachdenken. Also es wäre schade, habe ich gedacht, wenn die Beziehung zwischen Eltern und Kindern im Krishna-Bewusstsein so aussieht, dass der Sohn oder die Tochter das elterliche Zuhause verlässt und dann gibt es eine, weil es so etwas Unvorstellbares ist, eine Art Kommunikationspause und erst dann, wenn der Sohn oder die Tochter ein Unglück hat oder vielleicht der Vater oder die Mutter ein Unglück hat, erst dann sieht man sich wieder, weil eben so ein emotional intensives Ereignis geschaffen ist, dass man sich also wiedersehen will. Wir wollen hier Kunti die Möglichkeit geben, in Ruhe rauszuziehen. Aber es wäre schön, wenn du wiederkommst. Das ist also Kunti, das kleine Energiebündel, was auch ein Nervenbündel sein kann. Die Tochter von Vishwadev und Ishadi. Es gibt also Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten sind meines Erachtens zwei Gründe und ich möchte Sie bitten, sehr genau zuzuhören, weil vielleicht eines dieser Gründe auf sie selbst zutrifft in ihrer Beziehung zu ihrer Tochter oder ihrem Sohn. Ich denke zumindest, ich kenne ja einige von ihnen, aber doch zumindest anfänglich wird es in jeder Familie Schwierigkeiten gegeben haben, als der Sohn oder die Tochter eine Entscheidung gemacht hat, die eben so grundverschieden waren von den Erwartungen, die die Gesellschaft normalerweise in Familien oder eine normale Familienlaufbahn oder Lebenslaufbahn stellt. Nun, ganz zuallererst möchte ich sagen, dass es natürlich ist, dass sich Kinder ein wenig anders entwickeln, als es ihre Eltern wollen. In der Anfangszeit unseres Lebens sind wir alle Kinder und abhängig von unseren Eltern auf zweierlei Art und Weise. Physisch oder körperlich, wir trinken die Milch unserer Mutter und sind wirklich abhängig. Ich glaube, alle 4 Stunden, Frau Murbach kann das bestätigen, alle 4 Stunden, manchmal sogar öfters, kommt also dieser Drang im Kind an, wo es die Milch der Mutter braucht, oder es fällt um, wenn es nicht schon liegt. Das ist eine ganz natürliche physische Abhängigkeit, die auch dann weitergeht. Unsere Eltern versorgen uns mit Speise und mit Kleidung und so weiter und so fort. Wir sind aber auch von unseren Eltern abhängig, was unsere Psychologie betrifft. Dass die größte Angst, die ein Kleinkind hat, ist, dass die Mutter es irgendwo hinsetzt und sich nicht mehr um das Kind kümmert. Unseren Eltern zu gefallen in gewisser Weise ist deswegen nur ganz natürlich, damit wir ihre Zuwendung oder auch Zuneigung bekommen. Es kommt aber dann durch den Gang der Biologie eine natürliche Zeit, wo man sich als Kind von den Eltern ein wenig distanziert. Man nennt das Pubertät. In der Pubertät entwickelt sich nicht nur der Körper, sondern auch unser ganzes Denken geht einen Wandel durch. Wir wollen nicht nur immer abhängig sein von unserem Vater und unserer Mutter. Wir begreifen uns als eine eigene Individualität und möchten uns ein wenig abnabeln. In dieser Zeit gibt es oft Konflikte. Der Vater wird dann das nicht mehr verstehen. So lange hat der Sohn oder die Tochter alles getan, was er ihm gesagt hat, und es kommt oft zu diesem Ausspruch, den wir bestimmt alle kennen: Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, hast du gefälligst zu folgen. Ich glaube, jeder von uns hat diesen Satz gehört. Der ist ganz natürlich, weil dieser Satz in der Natur des Lebens liegt. Nämlich der Natur, dass sich jemand, der völlig abhängig war, physisch und auch meinungsmäßig, irgendwann einmal selber bestimmt, um eben als Individuum, das heißt als abgesondertes Individuum, als Person, existieren zu können. Das muss nachvollzogen werden. Menschen, die diese Abnabelung nicht nachvollziehen, sondern werden immer nur in Abhängigkeiten sich definieren können und haben eine wichtige psychologische Entwicklung noch zu vollziehen in ihrem Leben. So, mit der Pubertät ändert sich in jeder Familie etwas in der Beziehung zwischen den Eltern und den Eltern. Meistens ist es so, dass in dieser Zeit der Vater, der mehr die Autorität in der Familie bildet, jedenfalls in traditionell bestimmten Familien, größere Schwierigkeiten hat als die Mutter, und die Mutter dann mittelnd eintritt und sagt: Du, er meint es nicht böse, man muss ihm jetzt mal die Party gönnen, wo er bis 2 Uhr nachts etwas macht, was wir nicht unbedingt wissen müssen, und so weiter und so fort. So, Man nennt das in unserer Zivilisation den Generationskonflikt, dass das ist was ganz natürlich ist. Dieser Konflikt wird jedoch schwerer und intensiver, wenn etwas geschieht, womit die Eltern also überhaupt nicht gerechnet haben, wo es vielleicht überhaupt noch gar keinen Fall gibt in der Familie. Und besonders schwierig, wenn sich das Kind zu einem Lebenswandel entschließt, der also vielleicht sogar von den anderen Verwandten gar nicht verstanden wird. Ich weiß, wie es bei meinem Vater war, oder meiner Familie. Ich komme eben aus einem gutbürgerlichen Haus, will ich mal jetzt so sagen, und ging dann, wurde dann ein Mönch. Und meine Eltern lieben mich sehr und wir haben sehr das durchdiskutiert. Aber es wurde immer schlimm, wenn die anderen, die mich nicht kannten, mit den Eltern sprachen. Sie sagten, habt ihr irgendwas verkehrt gemacht in der Erziehung? Dass also der jetzt kein Manager wird, sondern dass wir ihn neulich gesehen haben, wie der in Bettlaken gehüllt auf dem Jungfernstieg noch, die Hamburger von uns wissen, wo das ist, das ist die feine Gegend, wo man in Hamburg spazieren geht, also drüber einkaufen geht, auf dem Jungfernstieg im Bettlaken gehüllt, das ist doch dein Sohn, sagen die Arbeitskollegen, was hast du verkehrt gemacht, was ist nicht gut gelaufen. Dieser Druck kommt dann auf die Eltern, das ist einer der Druck, es kommt sicherlich auf, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet haben und sie deswegen einmal Schwierigkeiten haben. Und so kommt dann eine Spannung zutage. Ich sage das so deutlich und mit so grafischen Beispielen, weil ich persönlich denke, dass, sagen wir mal, die Spannung, die bestimmt zwischen ihnen und ihren Zöglingen, ich meine jetzt so sagen, am Anfang bestanden hat und vielleicht noch ein bisschen in der Luft flimmert, in der Natur des Lebens liegt. Es ist unvermeidlich, aber es kriegt noch ein paar pikante Züge oder ein paar intensive Züge dadurch, dass eben das Kind etwas tut, was also gar nicht in dem normalen Entwicklung eines jungen Menschen in unserer Gesellschaft stattfindet. Ein Mensch, der ein Mönch wird und sagen wir mal, materiellen Leben seinen Rücken kehrt, der steht aus der Masse eindeutig heraus. Der ist erst einmal, muss sich selber orientieren, es ist für ihn auch nicht immer einfach. Ich habe diesen Zusammenhang einmal gesehen in einer amerikanischen Fernsehshow, der Louis Grant Show, so ähnlich, ich habe nur den Namen gehört. Und es handelt also von dem Schauspieler, dessen Sohn jetzt in den Tempel gekommen ist. Das ist so ein ganz normaler Durchschnittsbürger aus Amerika, stellt er da, und er kommt jetzt in die farbenprächtige Welt eines Tempels hinein und sieht dort seinen Sohn mit der interessanten, aber doch nicht leicht verdaulichen Haarfrisur eines Mönches. Und er kommt da also rein und der Sohn, das Erste, was er ihm sagt, ist, Vati, könntest du die Schuhe ausziehen, dies ist ein Tempel. Und also, das macht man immer in Norddeutschland, aber nicht in amerikanischen Familien, tut von den Schuhen die Schuhe ausziehen. Und er sagt dann, Vati, wir verbeugen uns vor Gott, wenn wir in den Tempel gehen. Er macht es dann so widerwillig und geht zum Altar und sagt, Sohn, ist das der Gott, den du jetzt verehrst? Ja, sagt der Sohn, und er spielt auf einer Flöte. So, sagt der Vater. Und es geht so die ganze Zeit durch diese Fernsehsendung, wo man also, ja, wo zwei Welten aufeinandertreffen und sich erstmal lernen müssen, die Hand zu geben. Das ist eine schöne Sendung, sehr sympathisch. Wir sollten sie vielleicht einmal zeigen im kulturellen Teil des Abends und von den Eltern treffen und dann in Deutsch übersetzt. Es ist komisch, aber es ist wahr. Und es ist eine Geschichte, die das Leben geschrieben hat, wenn es eben plötzlich darum geht, dass ein Mensch ein religiöses, ein Mönchsleben anfängt und ein spirituelles Leben und die Eltern, die gar nicht damit gerechnet haben, damit dann vertraut macht. Wir in unserer Bewegung versuchen, vermehrt, muss ich sagen, ich finde es sehr gut, dass die Berater Gutes so eingeleitet hat. Wir haben uns in der Vergangenheit nicht immer ausreichend darum gekümmert und haben deswegen zu unnötigen Missverständnissen vielleicht sogar beigetragen. Und wenn das bei Ihnen aufgetreten ist, möchte ich mich als eines der älteren Mitglieder der Bewegung wirklich dafür entschuldigen, dass vielleicht nicht wir immer das Beste getan haben zu einer Entspannung zwischen den Beziehungen zwischen Vater und Mutter, Vater, Mutter und dem Sohn dann oder der Tochter beizutragen. Inzwischen haben wir deswegen in unserer Bewegung ein paar richtige Richtungslinien festgelegt. Zunächst einmal, die Eltern sollten einverstanden sein damit, dass sich jemand der Hare Krishna Bewegung anschließt oder zumindest dem neutral gegenüberstehen. Es sollte nicht so sein, dass die Eltern total Schmerzen im Herzen haben und mit Mord und also wirklich mit Maßnahmen also das richtig das nicht verdauen kann. Denn ich weiß, dass Srila Prabhupada, also mein spiritueller Meister, in der Anfangs, also in der Bewegung sehr dafür persönlich dafür war, Wert gelegt hat. Da gab es einen, dessen Mutter also wirklich das nicht verstehen konnte und wirklich weinte und Schwierigkeiten hatte, und Prabhupada schickte ihn dann nach Hause. Er dürfe nicht im Tempel leben, er könne den Tempel besuchen, aber er müsse zu Hause leben und das mit der Familie in Ordnung bringen, dass es eben gut geht. Das ist also ein Anliegen. Ein zweites Anliegen ist, dass diejenigen, die minderjährig sind, also unter 18, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, also die sollten nur aufgenommen werden mit einer geschriebenen Hand, also einer schriftlichen, danke, Erlaubnis der Eltern. Dann sollte man vorsichtig sein mit der Aufnahme, im Tempel soll vorsichtig umgegangen werden mit der Aufnahme. Das heißt, der Bhakta-Leader, der Bhakta-Leiter, das ist dieser sympathische junge Sprössling der Baumgart-Familie, der Adishesh, sollte dafür sorgen, dass es demjenigen, der aufgenommen wird, dass der klarkommt, dass er sich auch sicher ist, dass er dort sein Leben hat. Deswegen wird im Allgemeinen empfohlen, dass die jungen Devotees, die Töchter und die Söhne, also die eine Zeit haben, wo sie sich vergewissern, ob das tatsächlich ihr Lebensstil ist, und sich dass man genau miteinander das auspegelt, sagt man in Norddeutsch. Yes, das ist erstmal, was ich dazu sagen möchte. Auf diese Art und Weise bemühen wir uns also zu einer Entspannung in den Verhältnissen zwischen den Vater, also zwischen den Familien. Ich gehe hier mal schnell durch. Es gibt Sorgen, die Eltern haben, oder Anliegen, die Eltern haben, wo die Kinder in den Tempel gehen. Das erste, der Anliegen bei meinen Eltern war die Frage mit der Sicherheit, also der Versicherung. Vom Tempel her wird eine solche Versicherung der Mitglieder gewährleistet, wo das nicht von zu Hause aus geschieht. Dann ein anderes Anliegen ist der Sohn oder die Tochter glücklich? Oft hört man, wie Eltern sagen, Ach, ich wünschte mir doch, mein Sohn hätte eine reiche Frau geheiratet. Oder meine Tochter einen reichen Mann, dann wäre gut dafür gesorgt und wäre so glücklich. Aber oft hört man auch, wie Eltern dann immer wieder sagen, ja, wenn er jetzt glücklich ist, dann ist okay. Ich glaube, man sollte schauen, ob der Sohn und die Tochter glücklich sind. Die Eltern möchten von ihren Kindern geliebt werden. Das habe ich auch immer wieder festgestellt. Wir kriegen noch Verstärkung, schön. Herzlich willkommen. Spät sind sie, aber sie kommen. Haben wir alle genug Luft im Zimmer? Ja? Vielleicht sollen wir einmal ganz das Fenster, wenn es Ihnen nicht zu kalt wird. Dann musst du aber dann, am besten du kletterst nach oben, oder? So. Actually, was ich persönlich denke, ich habe jetzt eine halbe Stunde gesprochen. Ich würde vielleicht vorschlagen, ich habe aber noch zwei. Ich denke, die kommen hervor in dem Fragen- und Antworten-Teil. Ich denke, wir machen hier eine Pause. Ich glaube, das ist vielen von Ihnen angenehmer, denn das, was ich gesagt habe, ist vielleicht, man sollte nicht etwas überfrachten. Ein guter Vortrag, so habe ich einmal gelernt, sollte wie ein Boot sein. Soll nicht zu viel drin sein, sonst geht es unter. Ja. Ich möchte aber noch gerne zusammenfassen, auf was es mir ankam. Ich wollte zunächst einmal sagen, dass wir im Krishna-Bewusstsein der Auffassung sind, dass die Beziehung zu der Familie sehr, sehr wichtig ist für das Gedeihen des Menschen. Erstmal solange er zu Hause lebt und dann wenn er das Zuhause verlässt. Ich wollte darüber sprechen, dass es immer schwierig ist, wenn jemand, der völlig abhängig war, eben die Tochter und der Sohn, irgendwann in die Pubertät kommt und erst zögernd, aber dann immer stärker sagt, du, ich sehe das anders zu den Eltern. Ich bin mir darüber bewusst, dass diese Schwierigkeit erschwert wird, eben dann, wenn jemand so etwas ein Mönch wird. Ich möchte gerne sagen, dass unsere Bewegung sich bemüht, dass die Bedürfnisse, die in dieser Familie, die dazu beizutragen, dass es gute und entspannte Beziehungen gibt und wollte über die wichtigen Anliegen von Eltern sprechen. Ich muss es kurz nennen, sonst ist kein guter Abschluss. Sicherheit, sie wollen, dass die Kinder sicher sind, sie wollen, dass die Kinder glücklich sind. Sie möchten gerne geliebt werden. Man hat sich so viel Mühe gegeben und möchte, dass das Kind diese Zuneigung erwidert. Das ist ja ganz klar. Die Kinder, ich selber habe in diesem Leben nicht die Erfahrung gemacht, Kinder zu machen, weil ich im lebenslangen Zölibat lebe, aber ich gehe sicherlich nicht blind, also hoffentlich nicht allzu blind durchs Leben. Man weiß, dass eine Mutter schon die Liebe der Tochter oder des Sohnes braucht. Und Eltern möchten irgendwie auch stolz auf die Kinder sein. Ach, der hat es zu was gebracht, schön, und so weiter und so fort. Das ist ganz natürlich. Und ich möchte im zweiten Teil ganz kurz darüber sprechen, wie wir diese Bedürfnisse versuchen zu versorgen innerhalb unserer Bewegung und dafür zu sorgen. Ich habe aber noch zwei sehr interessante Punkte, die bestimmt in dem Fragen- und Antworten-Teil rauskommen werden. Ich möchte jetzt vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen, unserem Kreislauf zugute, Und uns vielleicht wann treffen? Nach 5 Minuten? Oder ist das ein bisschen länger? Bisschen länger, ja, man will 10 Minuten vielleicht, oder?
Ich dachte erstmal.
Werden wir sich. Ja, aber wenn Sie sagen, Sie werden es sehen, dann werden Sie sich zerstreuen und irgendwo an dem schönen Fluss stehen und Steine in den Fluss werfen. Und
ich würde sagen, eine Viertelstunde können wir uns schon gehen.
Viertelstunde, ja. Wollen wir einfach sagen. 5:03, ja, 5:03 wurde vorgeschlagen. Wenn wir 5:03 bitte wieder dann, es gehört zu einem Treffen dazu, dass man möglichst pünktlich ist, eben damit man auch anfangen kann. Ich würde ungern anfangen, ohne Sie wieder zu sehen.
Ja, Sie haben uns ja jetzt also geschildert, wie unsere Kinder im Säuglingsalter sich verhalten haben. Jetzt sind sie mittlerweile ja herangewachsen und ich frage mich jetzt nur, wenn sie also diese Elterngemeinschaft, das elterliche Zuhause verlassen haben, die sind ja dann also auch wieder in eine andere Gemeinschaft hineingekommen. Und ich frage mich da, wie da jetzt die Abhängigkeitsverhältnisse sich ergeben können. Zum einen, dass, ich muss das also immer wieder anschneiden, die Schwachen, und zwar auch von der Versicherung, dass also eine Altersvorsorge ja nicht, so wie ich weiß, getroffen wird. Und unsere Kinder wachsen ja dann automatisch doch dann auch in eine Abhängigkeit hinein. Inwieweit besteht die Möglichkeit, also immer noch mal wieder auch frei zu entscheiden? Sie haben also sich entschieden, das Elternhaus zu verlassen. Meiner Ansicht nach müssen das also Probleme gewesen sein, die sie selber nicht lösen konnten, die also diesen Schritt dann in eine andere Glaubensgemeinschaft haben veranlassen müssen. Ja, also das ist also für mich immer noch ungeklärt. Ich würde das also gerne von Ihnen mal erfahren, wie das also sich verhält, dass also Sie auch weiterhin die Freiheit haben oder die Möglichkeit haben, sich frei zu entscheiden. Ich habe das jetzt hier ein paar Jahre gemacht, jetzt denke ich anders und ich möchte jetzt also wieder was anderes anfangen.
Vielen herzlichen Dank für die Frage. Wie denkst du, sollen wir darauf eingehen? Wollen wir uns die Fragen?
Ich glaube, wir sollten ganz direkt, oder falls jemand eine ähnliche Frage hat, eine Ergänzung zu der Frage,
ich meine, wer beantwortet die? Ich? Gut.
Ja.
Schön, danke.
Ja. So, denke ich, jede Frage einfach beantwortet. Es geht dann sicherlich in die Themen dann über in andere.
Ja.
Würde ich sagen, ja.
Ich finde das, was Herr Fröhlich gesagt hat, ist eine sehr gute Beobachtung. Dies ist auch eine Gemeinschaft und in jeder Gemeinschaft ist es so, dass man lebt zusammen und da müssen Regelungen getroffen werden für das Zusammenleben und da entstehen bestimmte Beziehungen, manche davon sind Abhängigkeiten. Ich persönlich bin der festen Ansicht, dass sich das Bild der Hare Krishna Bewegung schon jetzt sehr verändert und in der Zukunft viel, viel stärker verändern wird. Wenn wir jetzt an die Hare Krishna Bewegung denken, denken wir in erster Linie an die Tempelgemeinschaften, die es gibt. Auch ihr Sohn ist in einer solchen Tempelgemeinschaft. Er hat ein
Zimmer, wir sind Zimmernachbarn übrigens, da geworden. Und so denkt man im normalen Fall, wenn man über die Hare Krishna Bewegung nachdenkt. Man zieht oder wir ziehen in einen Tempel. Wir haben festgestellt über die Zeit, die es uns hier in Deutschland gibt, ich glaube, wir haben unser 25-jährige Jubiläum gerade gefeiert, oder war das vor zwei Jahren schon?
Vor drei Jahren.
Also wir sind schon 28 Jahre damit hier, dass sich das Bild total ändert, und zwar dadurch, dass die wenigsten unverheiratete Mönche bleiben. Die Tempelgemeinschaften sind in allererster Linie geeignet für unverheiratete Mönche. 90% der Hare Krishna Leute tun das, was sie alle getan haben, nämlich heiraten. Und damit ergeben sich ganz andere Umstände und auch Verantwortungen. Viele der Devotees oder der geweihten Krishnas werden außerhalb einer Tempelgemeinschaft leben. Einfach dadurch, ich kann, wenn bei ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter die Kinder kommen, dann braucht man mehr Bewegungsfreiheit. Und dann ist es wichtig, sich eben sich dementsprechend einzurichten und auch dementsprechend eine Arbeitsstelle einzurichten. Im Augenblick gibt es bei uns in der Bewegung eine ganz intensive Diskussion, die sich sogar hier niederschlägt. Sehr oft ist es vorgekommen, dass junge Leute ihre Ausbildung abgebrochen haben, ihre Universitätsausbildung oder sonst irgendwelche Ausbildungen, weil sie dachten, ja, ich lebe mein ganzes Leben als ein Mönch in einer Tempelgemeinschaft, trage mit meinem Beitrag dazu dar, dass die Tempelgemeinschaft, dass es sie gibt, nicht? Bringe mich irgendwie ein, ob ich nun Literatur verteile oder wir bringen im Restaurant arbeite und dort dafür sorge, dass die Einkünfte für die Mieten gewährleistet sind. Nicht? Später aber ändert sich doch das Bild und man hat dann keine Ausbildung, um Geld zu verdienen. Ich glaube, das kam in einem eurer, also der Elterntreffen in Weimar wurde das einmal angesprochen. Deswegen sind viele immer angesprochen. Hier darf ich einmal vorlesen, wie in dieser Erklärung, in der ersten Entwurf damit umgegangen wird, mit diesem Punkt. Es geschieht sehr oft, dass sich die that candidates, das ist jetzt in Englisch formuliert, dass die Anwärter für spirituelles Leben frühzeitig ihre Ausbildung abbrechen, um sich der Tempelgemeinschaft anzuschließen. Viele von diesen Devotees bedauern später diesen Schritt und fangen dann, nachdem sie einige Jahre im Krishna-Bewusstsein gelebt haben, im Tempel an, darüber nachzudenken, wie sie ihren Lebensunterhalt in der Zukunft und für die zukünftige Familie bestreiten können. Es heißt, dass 90% der geweihten Krishnas einmal heiraten werden. Doch die Erfahrung zeigt, dass nur ein ganz geringer Prozentsatz von diesen verheirateten Hare Krishnas, wenn man so möchte, ihr Leben erhalten können durch Buchverteilung oder durch Prasadam-Verteilung. Es ist auch vorgekommen, dass diese Mönche dann ISKCON irgendwie den Vorwurf unterbreitet haben, dafür, dass sie aus der Ausbildung herausgegangen sind und dann eine finanzielle Hilfe von der ISKCON erwarten, die gegenwärtig, also weil die Bewegung sehr geringe Einkünfte hat, eben in dem Sinne nicht möglich ist. Wie in Deutschland, das ist aber etwas Neues, muss ich sagen, Herr Fröhlich. Das ist etwas, wir haben uns da jetzt mehr und mehr Gedanken drüber gemacht und nicht zuletzt aufgrund von Eltern, die diese Fragen immer wieder gestellt haben. Wie geht ihr mit dieser Situation um? Die Devotees müssen doch ihren Lebensunterhalt bestreiten, und wenn es ihnen an einer Ausbildung mangelt, ist es schwierig, das zu tun. Nicht? Wir denken da jetzt vermehrt drüber nach, wie wir jetzt im Augenblick da rangehen, ist es, dass wir den jungen geweihten Krishnas ganz klar machen. Also die Art und Weise, wie diese Lebensgemeinschaft funktioniert, ist wie in einer klösterlichen Lebensgemeinschaft. Der Tempel kann aufkommen für das, was man braucht zum Lebensunterhalt, kann für eine Versicherung aufkommen. Altersversicherung, wie gehen wir damit um? Das ist ein Thema, was wir auch noch gerade überlegen, oder? Oder ich bin nicht so gut in, ich bin also so ein Philosoph, so ein nicht so praktisch. Also da muss ich an den Herrn.
Ich weiß nicht, ob Sie jetzt.
Lass mich mal weitermachen. Wir sind jetzt dabei, dass wir einfach sagen, klare Erwartungen schaffen. So sieht es in dieser Lebensgemeinschaft aus. Wir sagen vielen davon, dass du, da erklären die auf, dass sie irgendwann einmal heiraten werden und diese Frage auf sie zukommt. Ich muss Ihnen ganz persönlich sagen, ich persönlich habe mich mit diesem Thema anders auseinandergesetzt als ein Vater. Ich habe mich auseinandergesetzt mit diesem Thema als ein Prediger, den Leute fragen, was soll ich tun, Sachinanda Swami, was rätst du mir, sollte ich die Universitätsausbildung weiterführen, ja oder nein? So habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und ich bin auf folgendem Standpunkt. Ich kann mir vorstellen, dass die Viratas oder Herr Büchners Standpunkt hier noch also in Details variiert. Aber ich bin selber auf folgendem Standpunkt. Wenn jemand dazu kommen kann, die einzigartige Möglichkeit des menschlichen Lebens voll auszuschöpfen, dann ist er kaum zu bremsen. Wenn er sieht, da ist ein bestimmtes Element da in jemandem, der sich mit dem Krishna-Bewusstsein auseinandersetzt, der sieht, das ist meine Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Das ist das Wichtigste. Ein Mensch ohne Selbstverwirklichung hat die menschliche Form des Lebens gar nicht richtig ausgenutzt. Hat sie, ja, gleich weiter. Ja, ich bin mir ja der Problematik darüber bewusst. Und er ist kaum zu bremsen. Und ich sag ihm dann, also du musst das und das musst du wissen. Du wirst einmal heiraten. Vielleicht solltest du das zu Ende bringen. Ich überlasse das dieser Person dann. Ich muss es tun. Ich selber bin der Meinung, dass ein Mensch, der halbwegs intelligent ist und eine Arbeitsstelle finden wird auf dem Arbeitsmarkt. Ich habe das immer wieder erfahren heutzutage in meinem Umgang mit der Gesellschaft, dass die sich so rasch verändert. In meinem Jahrgang war es so, dass jeder also Soziologie studiert hat. Ich bin jetzt 43 Jahre alt, wir haben bestimmt solche Leute, das war in damals das zu tun, und man glaubte, eine Anstellung in den in Berufen zu kriegen, wo Soziologie erfordert wird, dann ging das plötzlich runter mit dem Soziologieboom, und all die Leute, die aus den Unis kamen und ein Soziologiestudium abgeschlossen hatten oder ein Pädagogikstudium, standen vor vollbesetzten Posten. Ich denke deswegen, dass ein halbwegs ein Mensch, der in seinem Leben normaler durchschnittlicher Mensch ist, sagen wir immer etwas findet, dass man nicht so unbedingt rechnen kann auf die Anstellungen im Arbeitsmarkt. Trotzdem, ich möchte ganz deutlich dieses Wort aussprechen, trotzdem bin ich der Ansicht, dass man sich mit dieser Sache mehr auseinandersetzen muss. Das war eine persönliche Meinung. Ich hatte nie eine Ausbildung, ich war Gartenbauunternehmer, so habe ich mich genannt, als ich in der Schule im Gymnasium noch war, und habe viel Geld bekommen, was nicht immer, sagen wir mal, ich hatte da keine Lehre, meine Instrumenten war, was ich mir ausgeborgt hat, aber ich weiß, man kann nicht von jedem sagen, dass der so ein Geschick hat oder vielleicht und man muss sich damit vielleicht noch auseinandersetzen. Aber ich möchte Ihnen auf Ihre Frage hin deutlich sagen, wir sind als ein Kloster hauptsächlich für Selbstverwirklichung zuständig, aber wir müssen uns natürlich um das Soziale kümmern und deswegen muss dieses Thema individuell behandelt werden, würde ich sagen. Ja, würdest du das auch so sehen?
Du bist jetzt nur auf die finanzielle Seite des... Es gibt ja auch eine emotionale oder eine soziologische Abhängigkeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch in Ihrer Frage mit eine Rolle spielt oder ob es jetzt auf die finanziellen Sachen mehr gewünscht
wird. Alles schön und gut. Also, und, ich meine, man muss nur den Tatsachen ins Auge schauen. Wir leben in einem Sozialstaat und dessen Regeln müssen wir uns unterwerfen, wenn wir also weiter... die Krishna-Bewegung kommt aus dem Hinduismus und wird jetzt hier, sagen wir mal, im Westen eingepflanzt als junges Bäumchen, es mag gedeihen, aber das ist jetzt hier in der westlichen Hemisphäre, wir sind hier ein Sozialstaat und da muss man sich also den Regeln dieses Sozialstaates auch anpassen. Mhm. Wenn also es den Leuten hier lebt und weiter existieren wollen, ein Leben in Freiheit.
Ja. Ich denke, also wir sind nicht antisozial eingestellt, also in der Gemeinschaft, da wird doch Versicherung, ist nicht meine Stadt, da haben wir unsere Vollmächtigten.
Die Weimar waren, also eine Auflage schon gemacht worden ist, dass ab 1992 da etwas geschehen sein sollte.
Naja, das ist 1992. Naja, der Sozialbereich hat natürlich jetzt eine Menge Kapitel sozusagen, dieses mit 1992 betrifft jetzt allein die Rentenversicherung. Das war lediglich eine Gesetzesänderung. Und ich hatte ja letztes Jahr schon gesagt, dass die Prüfung immer noch im Gange ist, ob wir unter diese Gesetzesänderung fallen. Und solange dies nicht abgeschlossen ist, ist unsere Position weiterhin unverändert, dass wir für die, die in diesen Tempelgemeinschaften weiter wohnen, werden die Gemeinschaften aufkommen. Unsere große Hoffnung, dass wir für unsere eigenen Leute dann auch aufkommen. Wir haben auch keine rechtlich verbindlichen Verträge oder sowas, die wir unter uns schließen. Das ist eine Hoffnung, das ist einfach Vertrauen, was wir in uns selber und an die anderen haben, die mit uns zusammenleben. Aber für die Zeit, wo jetzt jemand sagt nach 5 Jahren, okay, ich habe jetzt geheiratet, ich ziehe jetzt aus dieser Tempelgemeinschaft aus und beginne mein eigenes Leben sozusagen wieder oder in meiner eigenen Atmosphäre, Umgebung, mit der Familie, Beruf und all was dazugehört, für diese Zeit wird diese Person nicht nachversichert, rentenversichert. Das ist also unsere Position dazu. Es kommt jemand freiwillig, er dient freiwillig Krishna und wenn er geht, dann geht er auch wieder freiwillig. Das ist unsere jetzige Position. Und wie gesagt, es hat sich daran noch nichts geändert. Und es ist immer noch in der Prüfung, ob sich juristische Dinge ergeben, die das ändern könnten. Das ist aber jetzt nur die Rentenversicherung, das ist ja nicht der ganze Bereich. Für mich ist das nicht so persönlich nicht so entscheidend. Was mich da mehr interessiert, ist eigentlich die Haltung eigentlich der ISKCON mit diesen Menschen, die dann kommen. Ob die jetzt nun rentenversichert sind, ich weiß nicht, ob das wirklich so wichtig ist, ob der für die 1-2 Jahre dann wirklich noch eine Versicherung bekommt. Das ist der Herr Bär hat ja letztes Jahr das Beispiel gegeben, wenn ein Mönch, also ein katholischer Mönch, 40 Jahre in diesem, selbst ein Professor, katholischer Professor, nach 40 Jahren beschließt, ich heirate jetzt und aus diesem Orden austritt, dann kriegt er auch Sozialhilfe. Weil er wird dann an diesem untersten Satz nachversichert, selbst nach 40 Jahren, und das reicht also noch nicht mal für eine Rente. Also das System ist für mich nicht so entscheidend an dem Punkt. Ich glaube, was die ISKCON zu erfüllen hat, ist ihre Verantwortung, was Satchinanda Swami ja schon ansprach, zu sagen, so ist es einfach. Wenn ihr kommt, so sieht es bei uns aus. Das ist euer Risiko, dass bei uns die meisten Leute gehen wieder nach einer Weile. Nicht unbedingt aus dieser Religion, aber aus der Gemeinschaft. Sie gründen ihr eigenes Leben. Ihr müsst wissen, ob ihr das wirklich wollt. Und natürlich darüber hinaus, denke ich, haben wir noch mehr Verantwortung, als nur das zu sagen, sondern das weiß ja jeder, jemand, der 16, 17 oder 18 oder 20 auch ist, sieht die Welt einfach ein bisschen anders, als jemand, der 30 oder 40 ist.
Ja, ja.
Und mag es dann 10 Jahre später ein bisschen bereuen. Also ich glaube, dass diese Verantwortung haben wir auch, dann nicht nur zu sagen, okay, du willst es trotzdem super kommen, sondern wirklich zu sehen, ist dieser Mensch fähig.
Da gibt es ja die Probezeit, also diese Zeit, wo man, davon sprach ich ja, dass man sieht. Mir kommt aber bei dieser Frage, ist noch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich zuständig, glaube ich, bin. Was ja oft in der Boulevardpresse steht, ist, dass die Menschen irgendwie psychologisch abhängig werden. Nicht? Das, davon hört man ja oft. Ich bin jetzt das Schlimmste, was man sich in der Boulevardpresse vorstellen kann, ist ein Guru zu sein. Und das ist ja das ist jetzt mein Dienst zu Krishna, dass ich Menschen Führung gebe in ihrem spirituellen Leben. Und ich möchte einmal gerne schildern, worauf es mir drauf ankommt, wenn ich Menschen im spirituellen Leben anleite und ihnen sagen, wir einmal helfen möchte, ihr Gottesbewusstsein oder ihr Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Was ist mein Lernziel? Lehrziel eigentlich. Oder was gibt die Tradition mir als ein Lehrer für Aufgaben in die Hand, die ich meinen Schülern gegenüber oder mit meinen Schülern erfüllen muss? Ich finde, das ist ein sehr interessanter Bereich, der bestimmt Licht in diese Frage der Abhängigkeit wirft. Und damit meine ich jetzt das, was die Boulevardpresse als Hörigkeit bezeichnet. Jemand ist dem Guru hörig, heißt es da, und so weiter und so fort. Es ist ein ganz wichtiges Lehrziel für jeden spirituellen Meister, seinem Schüler einfach das zu repräsentieren und das zu vermitteln, was an spirituellen Schätzen in der Tradition vorhanden ist. Dabei muss er unbedingt darauf achten, dass der Schüler oder die Schülerin diese Inhalte, diese Lebenshilfen sozusagen oder diese Weisheit im eigenen Leben anwenden kann. Wenn der Schüler immer wegen jeder Kleinigkeit ankommen muss, weil er eben nicht selbstständig geworden ist, ist das für den spirituellen Meister ein Zeichen, dass er seine Aufgabe nicht gut gemacht hat. Denn er möchte gerne Schüler dazu verhelfen, eigenständig und individuell unabhängige Menschen zu sein. Wir müssen die letzte Reise in unserem Leben allein antreten. Ich hatte gerade mit einem unserer Seminargäste gesprochen. Ich meine damit den Tod. Und bis dahin muss der Schüler der spirituelle Meister dem Schüler geholfen hat, haben spirituelles Wissen zu verwirklichen, Instrumente in die Hände zu kriegen, wie er zurück in die ewige spirituelle Welt gehen kann. Das heißt, und damit möchte ich dann auch aufhören zu dieser Frage, also zu diesem meinem Beitrag zu sprechen. Das heißt, genau wie die Sonne ihr Licht dem Mond gibt, sodass der Mond die Dunkelheit vor ihm erleuchten kann, so tut der spirituelle Meister seinem Schüler spirituelles Wissen vermitteln, auf dass der das dann widerspiegeln kann in seinem Leben und damit dann umgehen kann. Ich finde es unfair von der Boulevardpresse, dass man hier sagt, dass hier Abhängigkeiten gefördert werden. Ich merke oft, dass Schüler natürlich ihrem spirituellen Meister gegenüber mit sehr viel Achtung und auch, sagen wir mal, das Wort trägt sehr viel Gewicht. Und ich muss mich dann immer daran erinnern, wie mein spiritueller Meister selber umgegangen ist mit diesem schwierigen Lehramt. Er hat seine Schüler dazu gebracht, unabhängig denken zu können. Und er hat sehr darauf geachtet, dass das, was er weitergegeben hat, eben nicht aus seiner Imagination gewachsen ist, sondern eben die Tradition versteht. Ich denke, Und wir müssen sehr, sehr wichtig, es ist sehr wichtig, wenn wir die Hare Krishna Bewegung verstehen möchten, in ihrer eigenen Definition, so wie sie ist. Es ist eine ganz und gar spirituelle Gemeinschaft von Mönchen, die wir schlecht nach den Maßstäben messen können, die wir auf eine Firma zum Beispiel anwenden können oder so etwas. Natürlich ist es uns sehr wichtig, denn wir sind Menschen, denen es um Werten wie Mitleid geht und um Dienst, das sind ja sehr großgeschriebene Worte in unserer Tradition, allen zu helfen und keinem gegenüber irgendwelche ja, Unmenschlichkeiten oder Unschönheiten zu machen, ganz besonders nicht unseren Mitgliedern. Doch ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, das so zu sehen. Ich habe einmal einen sehr reichen Mann gesehen, mit einem Hindu, und der hörte dann, ich bin gekommen, und ließ dann seinen Sekretär an mich heran und sagt, er soll mich erstmal interviewen, der Sekretär, und ihm dann so ein Blatt geben, wo meine Daten drauf standen. Und der Sekretär fing also an. Was für Universitätstitel haben Sie? Welche Ausbildung haben Sie abgeschlossen? Wie viel ist Ihr Bruttosozial, also Ihr Einkommen? Und so weiter und so fort. Und ich musste ihm dann sagen, also es tut mir leid, ich möchte mich nach solchen Maßstäben nicht messen lassen, denn mein ganzes Leben verläuft nach ganz anderen Werten. Stellen Sie sich mal vor, habe ich dann dem staunenden Sekretär gesagt, Jesus Christus oder sagen wir einer seiner Anhänger würde auf die Frankfurter Zeil, das ist eine große Straße, kommen. So eine Fußgängerstraße. Er würde reiten auf seinem Maultier, er würde den Maulesel da anbinden irgendwo und würde versuchen, spirituelles Wissen zum Nutzen der Frankfurter zu vermitteln. Und die würden ihn dann fragen, in welchem Auto bist du gekommen? Mit Esel, mit dir sprechen wir nicht. Oder sie würden ihn messen nach anderen Gesichtspunkten, wie zum Beispiel, ja, wie oft ist dein Name schon in der Zeitung aufgetreten oder wie viel Geld verdienst du in unserer Gesellschaft? Der Mönch müsste sagen, du, ich bin ganz anders, ich sehe mich ganz anders, ich lebe ganz anders, ich bin ganz anders. Ich glaube, das muss man verstehen bei der Hare Krishna Bewegung. Wir können nicht die gleichen Maßstäbe an sie legen, weil es eine spirituelle und eben nicht eine materielle Organisation ist. Natürlich müssen wir Geld haben und brauchen das zum Lebensunterhalt, aber ich kann Ihnen sagen, wir sind da nicht so, das geht gerade eben auf alles. Und das, ich glaube, unsere einzige Pflicht, die wir wirklich da haben, ist den Mitgliedern das ganz klar zu sagen, sodass sie einfach wissen, was es ist.
Welche Dienste? Form von Diensten?
Ja, ja. Welche Dienste? Genau, Entschuldigung. Unsere Dienste, wo wir wohl am meisten Schwergewicht drauf legen, ist spirituelles Wissen zu vermitteln. Durch Wissen kann ein Mensch sein existenzielles Leid und seine Not ändern. Wir tun auch soziale Dienste, indem wir freie Nahrungsmittelverteilung für alle machen. Wir nennen das Food for Life in Englisch. Haben wir da auch einen deutschen Titel für? Das ist, die Arjana macht das. Essen fürs Leben. Wir sind sehr bekannt dafür, dass wir in Krisengebieten, jetzt gerade in Russland, Nahrungsmittel verteilen. In großen Mengen, in diesem Gebiet mit G, Grosny oder so. Wie man das ausspricht. In Sarajevo machen wir das, da ist auch sind deutsche Gelder hingeflossen. Wünschten, dass wir mehr hätten geben können, aber das ist, was wir sozial machen. In allererster Linie denken wir, dass wir eine Institution sind, die spirituelles Wissen zum Nutzen der Menschheit verbreitet. Das ist, wo wir unsere Hilfe sehen. Wenn ein Mensch aus Unwissenheit sich zum Beispiel falsch ernährt, dann kann er sehr viel Hilfe kriegen von uns. Aber noch mehr ist unser Nutzen, glaube ich, darin zu sehen, dass wir versuchen, den Menschen zu sagen, wer ihr reicher, wohlhabender Vater ist, bei dem sie alle Probleme lösen kann. Es ist interessant, dieses christliche Beispiel, was Sie alle kennen, das Beispiel vom verlorenen Sohn, der also sein väterliches Zuhause verliert und dann in die Welt hineingeht und dort auf der Straße fast verkommt. Und dann kommt jemand und sagt, du hast doch einen reichen Vater, geh zu ihm zurück, er wartet auf dich. Dies ist ein Beispiel, was in der christlichen Religion gebraucht wird. Wir gebrauchen dieses Beispiel auch. Wir würden sagen, du bist doch ein Kind der Unsterblichkeit. Du hast einen ewigen Vater, die höchste Persönlichkeit Gottes. Verbinde dich mit ihm im liebevollen Dienst und du wirst von ihm versorgt werden. Das sind diese religiösen Werte, die wir predigen. Da sind wir sozusagen zu Hause in dieser Philosophie und vor allen Dingen in dieser angewandten Philosophie. Es ist sehr interessant zu sehen, ich in meinem Leben zum Beispiel denke, wenn ich meine Verbindung mit Gott tatsächlich lebe und spüre, dann trete ich ein in einen göttlichen Plan, wo für mich gesorgt wird. Ich möchte es fast christlich ausdrücken, dieser Vers, seht ihr, weil ich bin nicht so bibelfest mehr. Ja, jetzt habe ich nicht weiter sagen. Ich muss ein bisschen, bin ja auch konfirmiert. Die Vögel unter dem Himmel, sie sehen nicht und sie ernten nicht. Und sie tun auch nichts in die Scheune. Aber der himmlische Vater nähret sie doch, nicht? Haben wir sogar in der Bhagavad Gita, finden sie das Gleiche. Krishna sagt dort, wer mir mit...
Ich bin für die Lilien auf dem Feld.
Wie bitte?
Ich bin für die Lilien auf dem Feld.
Die Lilien auf dem Feld werden also mit Wasser versorgt. Genau, so muss es sein. Krishna sagt auch in der Gita, wer sich in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt, ihm trage ich, was er brauche. Ich trage heran an ihn, was er braucht und erhalte das, was er hat. Das ist sozusagen unser Lebensstil. Wir versuchen, den Leuten ihren reichen Vater zu zeigen.
Hinzu da noch eine Meldung und dann
wenn jemand ausgestiegen ist. Wir haben die Erfahrung, Sie kennen ja unseren
Prinzian, ja.
Das ist das Bruder, der ist nach 10 Jahren ausgestiegen, mit Rückschlägen, er kam nach Hause und wollte ganz in Krishna bewusst sein Leben, eigenes Zimmer, in die Küche durfte ich nicht, damit während er gekocht hat und so weiter, ging er wieder zurück auf den Rettershof.
Ja.
Und dann ging er noch einmal nach Kolumbien und da hatte er dann, das hatte ihm dann gereicht. Sie haben sich sehr verändert, damals war ein ganz autoritärer Stil,
ja.
Und ich weiß nicht, wie der noch heißt, der nach Kolumbien ging.
Maharama.
Also
der Schlimme, ja.
Und so weiter. Und, ja. Und der hat dort die Wuchtis derartig schlimm behandelt,
das ist ein Schlimmer,
dass also
ja.
Der Paul da rausgegangen ist. Dann hat er zuerst in einem Laden gearbeitet.
Bali Beach,
ja. Und dann hat er jetzt, studiert er jetzt Psychologie und verdient sein Geld als Taxifahrer. Aber aus dieser Zeit, wo er die 10 Jahre in der Krishna-Gemeinschaft erlebt hat, da ist natürlich keine Versicherung und auch irgendwas. Studium hatte er abgebrochen. Und jetzt baut er sich dann ein Leben auf ohne die Krishna-Bewegung. Er hat es auch abgelehnt, jetzt hierher zu kommen. Wir hatten ihn auch mit eingeladen, das wollte er nicht. Aber ich wollte nur sagen, wie der Ausstieg, der ist nicht einfach, aber wenn jemand das unbedingt für sich sieht, dass er das nicht mehr kann und so nicht tragen kann, dann gibt es natürlich einen Ausstieg. Sie halten ihn nicht fest.
Sie müssen die Krishna-Bewegung einfach sehen. Ich glaube, das kommt sehr klar hier raus. Es ist ein Zusammenschluss von Idealisten, die eben diese spirituellen Grundregeln leben und auch verbreiten und dort ist man ehrenamtlich sozusagen tätig mit all den Konsequenzen, die eine solche Tätigkeit mit sich bringt. Nicht? Ich denke, dass
sicher, wenn Sie die vielen Helfer, die ihr ganz können und ihr Leben und ihre Arbeit hier einbringen, dann könnten Sie dann könnten sie ja auch nicht hier diese Räume kaufen und ausrichten und den Tempel machen. Das bringt man ja in die Gemeinschaft ein. Und dann gibt es dann natürlich auch keinen
zurück, na ja, es stimmt, aber so ist es tatsächlich, so ist Mönchsleben. Ich weiß, das ist für unseren Kulturkreis neu, und ich finde, man muss das unbedingt auch so klar, nicht neu, die Mönche, Entschuldigung, die natürlich die katholischen Mönche, da kennt man das auch. So ist nun mal dieses religiöse Leben, das gehört dazu. Man geht also rein mit dem Vertrauen, da den Höchsten zu verehren und erwartet nichts zurück.
In der evangelischen Diakonissen ist das auch so.
Ja.
In der Krankenpflege tätig sind, die Frauen, die Schwestern, die sind auch ganz und gar nur aus die ganze Einkünfte.
Yes.
Bevor die nächsten Fragen kommen, eine kleine Anmerkung dazu, was wichtig ist, dass wir uns verabschiedet haben von der Idee, dass man nur Krishna-Bewusstsein praktizieren kann in einem Tempel. Das war in der Zeit, wo zum Beispiel ihr Sohn, ihr älterer Sohn, das praktiziert hat. ISKCON hieß Tempel.
Die hatten auch in der ersten Zeit keine Kontakt gesucht mit den Eltern, sondern ganz und gar
nicht. Das war so.
Wir werden älter und weiser, Frau Baumgart.
Insofern, ich glaube, wir haben dieses Angebot. Wir haben das Angebot für jemanden, der tatsächlich Religion oder spirituelles Leben als absoluten Mittelpunkt seines Lebens sehen will und so entsprechend mit solchen Leben, mit solchen Menschen, die dasselbe sehen, zusammenleben will. Das Angebot ist da. Aber es ist auch wichtig zu wissen, und das versuchen wir auch unseren Mitgliedern klarzumachen, dass das ein sehr, wie sagt man, herausforderndes, also anspruchsvolles Leben ist und dass das eigentliche Krishna-Bewusstsein nicht davon abhängt, wenngleich natürlich die Schulung, dieses intensive Training sehr hilfreich ist. Und insofern ist es nicht eine Notwendigkeit, dass man sich zum Beispiel diese Abhängigkeit, auch diese finanzielle oder soziologische oder psychologische Abhängigkeit, die da ist, begibt, um Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Das nur als kleine Anmerkung. Also, Sie hatten dann noch die Frau Fröhlich und dann Frau...
Ja, es dreht sich sicherlich vieles um Sicherheit und Versorgung. Und Sicherheit und Versorgung ist für mich nicht nur ein Geistesproblem. Auch. Aber nicht nur, es ist auch in vielen Fällen knallhart das materielles Problem. Und das ist, glaube ich, liegt eigentlich der Grund meiner Sorge. Was passiert mit meinem Sohn, wenn er eine ernsthafte, langwierige Krankheit über sich ergehen lassen muss, mit Krankenhausaufenthalt, mit Operationen? Was passiert damit ihm? Wer bezahlt das? Denn das wird keiner einfach nur aus Glauben oder irgendwas machen, sondern will er Geld für haben.
Ja, aber jeder ist krankenversichert.
Ja?
Jeder ist krankenversichert.
Das konnte er, wenn die Frage konnte er nicht beantworten, dass er krankenversichert ist. Er ist aus seiner Krankenversicherung jetzt noch bei uns drin gewesen bis September. Ne? Die Krankenversicherung hat er 20. Bin ich jetzt schon?
Ja.
Ja gut, 25 und wie weiter?
Ja, dann wird er krankversichert. Bei uns ist an jeder Krankenversicherung.
An welcher Krankenversicherung denn?
Gesetzliche Ersatzkassen, private, je nachdem wie die Situation ist. Das ist ganz unterschiedlich.
Wie, das verstehe ich noch nicht.
Nicht ganz einfach. Ist sogar jetzt noch einfacher als früher, freie Krankenkassenwahl. Jeder versichert sich irgendwo. Entweder selber, oder das kommt natürlich jetzt auf die Situation drauf an, ist er verheiratet oder nicht, oder ist er irgendwo angestellt oder nicht, oder wie alt ist er, oder ist er Student, oder je nachdem, aber er sucht sich eine Krankenkasse, oder wir helfen ihm dabei. Die zahlt die Gemeinschaft, in der er lebt.
Also jetzt hier der Tempel.
Wenn er hier in Abenteuer lebt, dann zahlt die Gemeinschaft hier diese Beiträge. Und wenn er in Köln lebt, dann die Kölner Gemeinschaft und so weiter.
Also Krankenversicherung ist geklärt.
Ja.
Unfallversicherung?
Gibt es nicht.
Er fährt die ganze Woche ist er unterwegs. Da kann er gar nichts dafür, dass da ein Unfall passiert. Und das kann ganz schnell kommen.
Ja, aber die gibt es nicht. Waren Sie jetzt, ist das soweit schon fertig oder haben Sie noch eine Frage?
Unfallversicherung zahlt auch für uns. Nur die Frage, der sich klar beantwortet, bis 25 ist er bei uns versichert, ab 25 muss er das selber versichern, unfallversichert ist er nicht.
Es sei denn, er Er hat dann ein eigenes Gewerbe. Ich weiß nicht, ob er jetzt in die versicherungstechnischen Sachen eintreten soll. Aber sobald
er
ein eigenes
Gewerbe haben bei der Unfallversicherung.
Nein, ich sage, wenn er sobald er ein eigenes Gewerbe hätte, müsste er sich selber krankenversichern. Dann ist er nicht mehr bei Ihnen. Mhm. Das nur als nebenbei.
Ich auch nur ganz kurz was sagen. Jede Unfallversicherung bezahlt auch. Es kommt immer noch an, was die Unfälle sind. Wenn sie klar und deutlich sind, ist kein Problem. Aber es gibt auch Fälle, wo es dann also ein bisschen anders läuft. Dann haben sie jahrelang zu prozessieren.
Also es geht nur noch darum, dass, wie gesagt, die ganze Woche unterwegs, er ruft von dort an, finde ich ja in Ordnung, ist ja schön, dass er überall rumkommt. Aber, aber es birgt auch Gefahren in sich. Sie fahren mit dem Auto, ne, mit dem Fahrzeug. Wie der Straßenverkehr aussieht, wissen wir. Wie gesagt, er muss daran überhaupt nicht schuld sein. Trotzdem passiert. Die Frage steht dann, ja, was passiert denn dann mit ihm?
Dann nimmt da erstmal die Krankenkasse die Sache. Das andere ist dann eben eine private Sache, wenn ihr das alles selber macht.
Private Sache, das ist auch nur ein Wort, private Sache. Da steckt die doch auch meiner Frau und meiner anderen Familie mit drin in der privaten Sache.
Ja, aber eine Unfallversicherung ist immer eine private Sache, ist keine gesetzliche. Das ist immer eine freiwillige.
Ja, das ist aber, nein, nee. Wenn ich auf meinem Weg zum Arbeiten oder ich sag mal so, er ist jetzt wieder so beschäftigt, da gehe ich mal von aus, ja. Und wenn ich, wenn mir in meiner Beschäftigung, in der Ausübung meiner Beschäftigung was passiert, dann ist das kein privates Problem nur.
Dann sind Sie da Berufsunfallversicherung. Dann sind Sie da Berufsunfallversicherung.
Richtig, richtig. Und darum geht es mir. Was passiert denn nun mit
ihm? Er hat ja
mir gesagt, da ist er nicht drin.
So, hier gibt es nicht,
doch, weil wir sind
in dem arbeitsrechtlichen Sinne sind wir kein Arbeitgeber. Deswegen gibt es diese Berufshaftpflicht nicht. Das ist leider so. Ich weiß, das stellt sich nicht zufrieden, aber ich sage es mal so, wie
Sie. Nee, das stellt mir nicht zufrieden. Weiß. Ich
weiß.
Das ist eine ganz andere Frage. Damit können Sie ganze Familien ins Unglück stürzen.
Okay. Ich könnte jetzt noch was dazu sagen, aber ich würde mal lieber noch ein bisschen...
Ich kann ja mal was Positives sagen. Ich bezahle meinem Sohn die Krankenkasse. Ich bin 73 Jahre alt. Viele sagen, das geht mir nicht so an. Und ja, auch das ist mein persönliches. Ich bin halt gesund, direkt noch, Gott sei Dank. Und ich gehe jeden Ersten. Gehe ich zur Bank und habe ganz schönes, ich wohne auf dem Lande und habe ganz schönen Weg. Nicht? Und dann regnet es manchmal, ich wüsste gar nicht zur Bank, da 100 Mark habe ich meistens zu Hause, nicht? Deswegen kann ich auch auf 15 gehen. Nicht? Die Miete wird überwiesen. Nicht? Also man kann sich auch mal selber loben. Nicht? Aber dann wollte ich auch noch etwas sagen. Sie haben mir das Stichwort gegeben bezüglich Idealismus. Sein Urahn, ich habe immer gedacht, wie wir nun zu den Krishnas gehen, das war mir ja kein Begriff, denn unsere Familie ist seit den Urzeiten evangelisch. Und gibt es denn sowas, nicht? Und also ich meine, ich glaube, dass sich alle Eltern darüber Gedanken gemacht haben, nicht? Denn die Krishna-Bewegung, entweder was nun jeder für eine Religion jetzt hat oder früher gehabt hat, das weiß ich nicht. Und das würde ja auch, nicht uninteressant, aber so ist es mal eben, nicht? Und da habe ich immer gedacht, ja, warum, was? Hält den da und was zieht den da so hin? Und da fiel mir dann mal ein, dass einer seiner Vorfahren dem Idealismus sehr zugetan war. Das war ein Herr von Schelling. Ich weiß nicht, ob den Namen hier irgendjemand schon gehört hat. Der hat, glaube ich, zur Zeit die Hegel und Schlegel.
Ja,
gelebt. Ja, ist Ihnen das
ja, habe ich gehört. Ja, ja, Herr
Schelling. Das kann doch bloß so sein, ne? Dann, mit einem Grund, ja. Er ist vielleicht
ja.
Beweise für Reinkarnation. Das schade. Das
ist ja sehr gerne. Eine Frage. Wie soll ich mich nun verhalten? Ich wohne, wie gesagt, auf dem Dorf. Und da gibt es hauptsächlich evangelische Leute und katholische Leute. Und wer so alt ist, vielleicht so alt, ich weiß nicht, ob jemand so alt ist, der wird sie auch vielleicht wissen, also wo in den Gegenden, wo der Katholizismus überwiegend ist, ja, also wo übrigens katholische Leute wohnen, da sind die evangelischen Leute ja irgendwie als Fremdkörper ein bisschen, nicht? Und das nennt man nicht evangelisch, nicht? Deswegen, jetzt kann die zusammen sammeln, ja, die evangelischen für die Diakonie und die katholischen für die Caritas, nicht? Und dann machen manche Leute Tür zu und sagen, also für Caritas, wenn sie evangelische gibt, nicht? Dass das einem alles einem guten Zweck zugutekommt, das überlegen sich. Das sind manche stockkonservativ, nicht? Und dann wissen sie nun auch allmählich, ja, was macht denn ihr Sohn, ne? Ja, ne? Was? Wo ist der? Das wissen viele Leute überhaupt gar nicht, was sie. Ach, sind das diese Skientologen? Um Gottes Willen, das ist ein Ja, ich finde das gar nicht so lächerlich. Ich will hier keine Witze erzählen. Aber ich glaube, es geht vielleicht manchen Eltern auch so. Nicht? Also die denken ja, ach Gott, am besten wäre der wäre tot. Nicht? Wow, nicht? Was machen Sie für jetzt? Ja, was macht Ihr Sohn jetzt? Nicht?
Das Problem mit diesem Image haben nicht nur die Eltern, das haben auch wir. Also wir leiden ja auch drunter.
Ich denke, das sind so halbe Menschenfresser und das sind Leute, die können sich manche gar nicht vorstellen.
Die kommen aus einer gut katholischen Familie, wie kommen da bloß die Kinder dazu, dass sie in die Kirche gehen? Das ist ein Problem. Wie ist das mit den etablierten Kirchen? Ja. Wie ist das mit diesen sogenannten Jugendlichen?
Eine Frage an den katholischen Weltanschauungsbeauftragten heute Nachmittag, heute Abend. Sie können sich das ja noch aufheben.